Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Man ist eben damit auch tatsächlich in der Lage, in medizinischen Szenarien Situationen zu erleben und zu erproben, die in der Realität schwierig, gefährlich oder auch für die betroffenen Personen mit Leiden und Schmerz verbunden werden. Also ich kann OPs trainieren, ohne dass ich sie tatsächlich am echten Menschen durchführen muss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin E. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Für diese Folge bin ich in den Südosten von NRW gefahren, und zwar nach Siegen an die Universität. Hier forscht man zum Thema Virtual Reality und Augmented Reality, wie man beides in der medizinischen Ausbildung und auch für die Versorgung nutzen kann. Ich durfte einige Anwendungen testen, und das, was ich dort erlebt habe, das hört ihr jetzt in dieser Folge.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Ich spreche heute mit Professor Dr. Rainer Brück von der Universität Siegen. Hier hat er die Professur für medizinische Informatik und Mikrosystementwurf inne. Herr Professor Brück forscht zum Thema Virtual Reality und Augmented Reality, kurz VR und AR in der Medizin. Hier in Siegen haben er und sein Team eine Art Showroom, nenne ich es jetzt mal, in dem man einige Anwendungen testen kann. Und genau deswegen bin ich heute hier, worauf ich mich schon sehr freue. Hallo, Herr Professor Brück.
Ja, hallo, Frau Schlesinger. Herzlich willkommen hier und vielen Dank für die Chance, unsere, wie wir natürlich glauben, hochspannenden und auch relevanten Anwendungen einmal einem breiteren Publikum hier vorstellen zu dürfen.
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen vorher sprechen können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es klang sehr, sehr spannend. Ich selbst habe jetzt noch wenig Kontakt zu Virtual Reality gehabt. Erst einmal auf einer Veranstaltung hatte ich eine Brille auf. Ich war selbst ein bisschen überrascht über mich selbst. Es war ein Spiel, in dem ich ja auf einem Balken stand, über der Stadt quasi geschwebt bin, und ich habe ganz wackelige Knie bekommen, feuchte Hände. Und als der Spielleiter mir dann auch noch sagte, dass ich jetzt von dem Balken runterspringen soll, ganz ehrlich, ich konnte es nicht. Können Sie mir erklären, was mit mir da los war, dass ich trotz des Wissens dieser realen Umgebung nicht gesprungen bin?
Ja, das kann man eigentlich ganz gut erklären. Und das ist ein Effekt, den man eigentlich viel niederschwelliger sehr gut schon kennt. Es reicht eigentlich nur, ein Buch zu lesen. Wenn Sie einen sehr spannenden Thriller lesen, dann stellen Sie irgendwann fest, dass Sie so darin sind, dass Sie sich quasi in der Thriller-Szene quasi befinden oder glauben zu befinden. Das nennt man Immersion, Immersion. Und dieser Effekt der Immersion wird natürlich durch diese virtuellen Technologien noch verstärkt. Also mit anderen Worten, Immersion führt dazu, dass man sich als Teilnehmer in eine virtuelle Welt hineinversetzt fühlt. Und da ich jetzt bei VR ja das HMD, das Head-Mounted Display, auf dem Kopf habe, die Brille, wo ich ja eigentlich nichts anderes sehe als diese Szene, entsteht im Körper das Gefühl, sich tatsächlich in dieser Szene zu befinden. Und in dieser Szene heißt in dieser Szene. Also das heißt, man glaubt, mit allem, was man sieht, steckt man da drin. Und der Körper reagiert so, wie er in der realen Welt auch reagieren würde. Also das heißt, wenn ich virtuell den Balken visuell wahrnehme und den Abgrund daneben, so entsteht ganz zwangsläufig das Gefühl, dass dieser Abgrund real ist. Und das führt eben dazu, dass ich es wirklich nicht kann. Ich kann da nicht runterspringen, das klingt nicht. Da muss man echt trainieren, wenn man das will.
Ja, wahrscheinlich. Also ich konnte es nicht. Ich war überrascht, weil ich eigentlich selbst mit Höhenangst noch nie konfrontiert war. Aber in dem Moment ging es halt einfach nicht. Also ein Effekt, den sich die Medizin auf jeden Fall zunutze machen kann.
Ja, natürlich. Das ist im Grunde genommen ganz wichtig. Also man ist eben damit auch tatsächlich in der Lage, in medizinischen Szenarien Situationen zu erleben und zu erproben, die in der Realität schwierig, gefährlich oder auch für die betroffenen Personen mit Leiden und Schmerz verbunden werden. Also ich kann OPs trainieren, ohne dass ich sie tatsächlich am echten Menschen durchführen muss. Ich mache es eben in einer virtuellen Welt, an einem virtuellen Körper, an dem ich dann eben tatsächlich dieselben Handlungen durchführen kann, wie ich sie nachher im realen OP durchführen kann. Also ich habe tatsächlich die Möglichkeit, Studierenden diese grundlegenden medizinischen Techniken beizubringen, ohne dass sie diese gleich in einer kritischen Situation an einem lebenden Patienten probieren müssten. Und der Trainingseffekt funktioniert, wenn ich das also im Virtuellen immer wieder praktisch wiederholen kann, dann bin ich nachher in der Lage, wenn ich das erste Mal an einen echten Patienten zu kommen, sehr viel sicherer, sehr viel präziser eigentlich auch mit dieser neuen Situation umzugehen. Darum ist eben dieser Effekt der Immersion gerade für den medizinischen Kontext sehr wichtig.
Was haben Sie hier in Siegen für Anwendungen, die ich hoffentlich gleich auch noch testen kann?
Also wir haben in dem Kontext, den ich gerade nannte, wo es also darum geht, ganz konkrete medizinische Handlungssituationen kennenzulernen und einzuüben, eine ganz niederschwellige Anwendung, die aber extrem wichtig ist. Da geht es eigentlich darum, Medizinstudierende in die Lage zu versetzen, sich auf die Teilnahme an Operationen im Operationsraum vorzubereiten. Und das ist die größte Schwierigkeit für die Anfänger an der Stelle, die ja dann nervös sind, wenn sie das erste Mal reingehen und sich mit der Situation noch nicht kennen, ist erstens, sich auf korrekte Weise steril zu machen und zweitens auch steril zu bleiben. Also nicht irgendwie durch Übersprunghandlungen sich dann doch mal an der Nase zu kratzen oder irgendwelche Gegenstände anzuberühren und wieder heraus zu müssen. Oder überhaupt sich die Hände so desinfizieren zu können, dass sie für den OP-Kontext tatsächlich nutzbar sind. Das Problem, was in der Praxis immer wieder heute auftaucht, ist, dass man die Studierenden, die das erste Mal machen und das erste Mal an einer Operation teilnehmen sollen, ja, fünfmal wieder rein und rausschicken muss, bis sie dann wirklich richtig steril sind und dann ist die Operation schon halb vorbei und der Lerneffekt ist eigentlich weg. Und wir können das jetzt sozusagen in virtuellen vorweg trainieren und die Studierenden eben auf diese Weise in eine sehr viel sichere Situation zu bringen. Also wenn die das erste Mal ins OP gehen, dann können die sich steril halten, dann können die entsprechend auch die Sterilität entsprechend vorbereiten. Das geht.
Also dass die Handlungsabläufe quasi schon automatisiert.
Genau. Das dient eben, so eine Automatisierung vorwegzunehmen.
Das ist jetzt der Ausbildungsbereich. Genau. Der andere Bereich ist ja der, den wir jetzt schon eben angesprochen haben, der psychologisch-psychotherapeutische Bereich. Was gibt es da?
Also wir haben im Grunde genommen drei Felder, die wir in dem Bereich bearbeiten. Das ist auf der einen Seite der Bereich der Suchttherapie. Da haben wir zum Beispiel eine Anwendung entwickelt namens Antares, die es ermöglicht, Willigen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, eben tatsächlich mit einer ganz einfachen virtuellen Szene eine Unterstützung darin zu liefern. Das ist eine sehr einfache Technik, der sogenannte Approach Avoidance Task, der vom psychologischen Background her darauf aufgebaut ist, dass man Situationen, Gegenstände, Objekte, die positiv besetzt sind, zu sich heranzieht und entsprechend Situationen, Gegenstände, Objekte, die negativ besetzt wird, von sich wegstößt. Diese einfache Bewegung des Wegstoßens oder des Heranziehens, die führt tatsächlich zu einer Umprogrammierung im Gehirn, die bewirkt, dass diese negativen Reize verstärkt werden und insofern tatsächlich auch in der Praxis vermieden werden. Und wir haben eine VR-Anwendung entwickelt, die genau dies eigentlich nachbildet. Und das Interessante ist, wir haben die auch in einer breit angelegten Studie getestet und haben feststellen können, dass wir gegenüber dem klassischen psychotherapeutischen Ansatz in dieser Richtung tatsächlich deutlich stärkere Effektstärken erzielen. Also wir haben 120 Teilnehmer gehabt, die die Sache probiert haben und wir haben tatsächlich bei 20% der Teilnehmer feststellen können, dass sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Und bei 60% weiteren hat sich der Zigarettenkonsum signifikant reduziert. Und das ist besser, als wir das mit vielen anderen Therapieansätzen in dem Bereich haben.
Sind das starke Raucher gewesen oder Raucher, die 2 Zigaretten am Tag geraucht
haben? Nee, das war also schon stark. Die Frage ist, wo stark beginnen. Also die lagen also im Bereich alle oberhalb von 20 Zigaretten pro Tag zu Beginn der Situation.
Okay.
Also wie gesagt, das ist der Bereich 1, also Suchttherapie. Der Bereich 2 ist Angsttherapie, zum Beispiel Spinnenangst. Also da haben wir eine virtuelle Anwendung entwickelt, die auch hier einen klassischen Ansatz der Therapie bei Spinnenphobie in die virtuelle Realität umsetzt und übersetzt, um da eben auch tatsächlich die zusätzlichen Möglichkeiten, die man hat, das ortsunabhängig machen zu können, das auch ohne direkte Therapeuteninteraktion immer wieder wiederholen zu können, aber auch die Möglichkeit, spezifische Settings eigentlich einrichten zu können, die man selbst in der Praxis nicht kann, dann das zu ermöglichen. Ne? Also das Ganze ist zum Beispiel dann eben sehr wirksam, wenn man teilweise große Spinnen zur Verfügung hat, die sind auch nicht mehr einfach zu bekommen. Die hat auch nicht jeder Psychotherapeut in seiner Praxis. Die virtuelle Anwendung kann allerdings jeder dann auch tatsächlich durchführen. Und das ist also da der Vorteil. Und das ist etwas, was wir gerade jetzt entwickeln. Da werden wir jetzt in Kürze mit einer großen Studie beginnen, um das eben auch tatsächlich mit dem nicht virtuellen Ansatz vergleichen zu können. Also das ist der Bereich 2. Der Bereich 3 ist Gedächtnistraining und Demenzprävention, wo wir eigentlich mit einem klassischen VR-Ansatz, nämlich einem Spieleansatz, versuchen das zu machen. Also da geht es darum, dass wir ein Memory-Spiel in die virtuelle Realität transferiert haben, was sich dadurch auszeichnet, dass man nicht einfache Memory-Karten hat, wie man sie kennt, sondern Memory-Karten, die besondere Dinge können. Was die nämlich können, ist Bilder darzustellen, die aus dem eigenen Erfahrungsbereich der Probanden stammen, also persönliche Memoiren darstellen, die zusätzlich bei Berühren der Karten noch zu ergänzen durch akustische Reize, zum Beispiel kann man Musik einspielen zu jeder Karte, die zusätzlich noch zu ergänzen durch haptische Reize. Also das heißt, man kann auch Vibrationen in bestimmten Körperregionen hervorrufen, die dann spezifisch mit den Bildern sind. Und so hat man auf der einen Seite die Möglichkeit, eben tatsächlich den klassischen Effekt durch diese persönlichen Memoiren und durch die Ergänzung, gerade mit Akustik und Haptik, zu verstärken. Und hat auf der anderen Seite natürlich auch hier wiederum die Möglichkeit, das eben tatsächlich in beliebigen Kontexten zu machen. Also eine ganz schöne Möglichkeit, die sich beispielsweise dadurch ergibt, ist dadurch gegeben, dass wir hier auch eine Multiplayer-Möglichkeit haben. Also das heißt, es können mehrere Personen tatsächlich, wie im wirklichen Leben, so ein Spiel spielen. Und diese Personen müssen sich selbstverständlich nicht im selben Ort aufhalten. Das ist ja das, was virtuelle Realität ermöglicht. Insofern haben wir in so Situationen, wie wir sie ja leider in den letzten 2 Jahren häufiger kennenlernen mussten, dass wir nämlich mal eine Isolationsphase hatten und dass es den Verwandten nicht mehr möglich war, die Oma im Pflegeheim zu besuchen. Mit dieser Technik wäre es trotzdem möglich, mit der Oma Memory zu spielen. Ja, indem der Enkel das dann halt von zu Hause aus macht und die Oma das tatsächlich im Heim macht. Dadurch erzeugt man dann eben quasi auch eine virtuelle Gemeinsamkeit, ein virtuelles gemeinsames Handeln, was da dann eben entsprechend auch sowas wie eine Demenzprophylaxe eigentlich ganz gut unterstützt.
Bevor wir jetzt gleich weitermachen, auch so ein bisschen die politischen Hintergründe noch ein bisschen ergründen, würde ich ganz gerne mal was austesten.
Ja, gerne.
Dann machen wir das doch. Also jetzt befinden wir uns im Spiel Antares. Ich bin in einem Raum, in einer Bar und stehe gerade an einer Bar. Um mich herum sind tanzende Leute, ein Musiker am Klavier. Und ja, was habe ich jetzt für eine Aufgabe? Was soll ich tun,
außer hier zu sein? Hier geht es tatsächlich um Alkoholsucht. Also Sie haben hier den unermüdlichen Kellner, der hinter der Bar steht und Ihnen ständig irgendwelche Getränke anbietet. Und Sie müssen natürlich unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal, guten und schlechten Getränken. Also immer dann, wenn er Ihnen was Nicht-Alkoholisches anbietet, dann ist das ja was ganz Tolles. Das legen Sie dann in die kleine Kiste, die Sie auf dem Barhocker direkt benachbart haben und nehmen es mit nach Hause oder trinken es nachher an Ihrem Tisch, wo immer das wollen. Aber wehe, er gibt uns Alkohol.
Die Cola,
ne? Also die Cola, die da jetzt kommt, die wird dann hier einsortiert. Und dann kommt jetzt gleich irgendwann mal eine Flasche alkoholischer Getränke wie da. Und das ist im Grunde genommen natürlich Schlechtes. Die müssen Sie von sich wegwerfen. Die können Sie wegwerfen, können Sie in den Raum schmeißen, Hauptsache weg.
Es sieht sehr wüst aus. Ich werfe ja die Sachen in die Bar rein.
Ja, ja. Das dürfen Sie in der echten Bar sicherlich nicht machen. Dann dürfen Sie nicht lange weitermachen. Aber unser Kellner hier ist da sehr, sehr geduldig. Und auch das wiederum unterstützt eben dieses Dual Process Model of Addiction, wie wir es nennen. Das basiert eigentlich auf der Tatsache, dass man sagt, Sucht entsteht im Grunde genommen dadurch, dass sich die zwei parallelen Prozesse, mit denen der Geist sich auf bestimmte Gegenstände zubewegt, ins Ungleichgewicht bringen. Also es wird immer gesagt, zur Sucht gehört im Grunde genommen ein sogenannter reflektiver Prozess. Das heißt, ein Prozess, den ich wirklich reflektiere und überlege. Ich weiß also, diese Flasche Alkohol, diese Flasche Cognac da, die tut mir nicht gut. Aber auf der anderen Seite gibt es einen impulsiven Prozess, der parallel verläuft. Der sagt nämlich, auch wenn ich weiß, dass diese Flasche Cognac nicht gut für mich ist, habe ich einen so starken Druck, trotzdem einen Schluck davon zu nehmen, dass ich dem nicht widerstehen kann. Und Sucht entsteht dadurch, wenn dieser reflektive Prozess quasi von dem impulsiven Prozess unterdrückt wird. Also das heißt, man hat ein Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Prozessen. Und dieses Heranziehen und das Wegwerfen, diese an sich hin bewegende Geste und diese impulsiv von sich wegbewegende Geste, die führen tatsächlich zu einer effektiven Änderung innerhalb des impulsiven Prozesses, sodass der dann quasi unterdrückt wird. Der impulsive Prozess wird reprogrammiert dahin, dass er die alkoholbezogenen Reize als wirklich schlimm empfindet und die nicht alkoholbezogenen Reize als wirklich gut. Und insofern, und insofern wird dann entsprechend der Suchtdruck, das Craving, wie man sagt, an der Stelle eben dadurch reduziert. Und das kann man eben mit so einem Setting sehr gut trainieren.
Wie oft wird das dann gemacht?
Also wir haben in der anderen Anwendung, mit der Raucherentwöhnung, eine kontrollierte Studie gemacht. Das waren dann im Antares-Bereich mit der virtuellen Realität waren das 5 oder 6, je nachdem, Anwendungssitzungen, die gemacht wurden, jeweils so Sitzungen von 90 Minuten ungefähr, in einem Zeitraum von 2 Wochen. Und das war also eigentlich ausreichend, um entsprechend den Effekt zu erzielen. Wir haben also unmittelbar anschließend den Erfolg überprüft, im Grunde genommen auch nochmal mit einer Nachstudie nach 3 Monaten und konnten auch feststellen, dass die Erfolge, die erzielt wurden, tatsächlich dann auch nachhaltig sind. Also das hält tatsächlich gut.
Interessant, was da so vermeintlich eher im Unterbewusstsein passiert.
Ne? Ja, es passiert ja tatsächlich im Unterbewusstsein. Und das ist ja eigentlich genau der Effekt, den ich nutzen möchte. Und die Tatsache, dass ich eben mit der virtuellen Realität diese tiefe Immersion erzeugen kann, die ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass man eben Zugang zu diesen unbewussten Prozessen hat und die damit eben auch manipulieren kann.
Also was ich jetzt natürlich aufhatte, war jetzt eine sehr große VR-Brille auch. Wie kann ich mir das denn jetzt in der Behandlung vorstellen? Wie wird das da integriert? Bekommen die Patientinnen und Patienten solche Brillen auch mit nach Hause?
Ja, also im momentanen Szenario haben wir das noch nicht. Es ist schon richtig, die Technik, die wir derzeit einsetzen, ist vielleicht noch etwas zu klobig dazu. Aber von der Perspektive her würde man durchaus an sowas denken. Wir haben ja heute bereits auf dem Markt für den Consumer-Bereich VR-Headsets, die nur wenige 100 € kosten. Also das heißt, die sind leicht zu beschaffen, die sind nicht sehr teuer und die können im Prinzip die gleiche Darstellung leisten wie dies hier auch. Also all unsere Anwendungen würden auch auf solchen Geräten laufen. Und dann kann man natürlich auch hingehen und kann die den Patienten mit nach Hause geben. Wir haben es bisher noch nicht so erprobt. In unseren Evaluationen haben wir es natürlich alles im Laborsetting gemacht, damit wir entsprechend auch eine valide Auswertung der Tests machen konnten. Aber vom Grundsatz wäre das sicherlich eine Zielsetzung. Man müsste überlegen, wie die zusätzlichen Dinge, also die haptischen Handschuhe, die haptischen Westen, sich künftig eigentlich in solche Szenarien integrieren. Also momentan, und Sie sehen das, wenn Sie sich diese haptischen Handschuhe, die wir verwenden, ansehen, momentan ist das für den Heimgebrauch noch nicht geeignet, aber das ist auch noch in einem recht frühen Stadium der Forschung und Entwicklung. Also Haptik im Kontext mit VR-Anwendungen sehen wir in der Praxis noch kaum, eigentlich gar nicht. Aber das wird in den nächsten Jahren kommen und dann werden diese Geräte auch tragbarer, sage ich mal. Aber ein Heimsetting zur Ergänzung eigentlich von Therapiesessions vor Ort, das wäre natürlich ein sehr sinnvolles Ziel, weil wir da ja eigentlich auch eine Chance hätten, der Problematik, die wir im Bereich der Psychotherapie haben, nämlich dass wir ja doch viel zu wenig Angebote machen können, das wäre eine Möglichkeit, dem auch tatsächlich etwas entgegenzutreten.
Okay, jetzt gibt es hier einen ganzen Blumenstrauß von VR. Wo wird es denn tatsächlich schon eingesetzt, auch in der Versorgung?
Also in der Versorgung sieht man es praktisch noch relativ wenig. Wir haben Beispiele in der Medizinerausbildung. Also unsere Partner vom Erasmus Medical Center in Rotterdam beispielsweise, die verwenden für ihre Medizinerausbildung tatsächlich eine VR-Notfallsimulation, also quasi eine Notaufnahmesituation, wo alle möglichen Notfallszenarien dann eben entsprechend auch eingeblendet werden können. Das ist also da in der Ausbildung im tatsächlichen Einsatz. Im Versorgungseinsatz, im OP zum Beispiel, da findet man heute viel AR-Anwendung, Augmented Reality, beispielsweise zur Operationsplanung in der Neurochirurgie. Da haben wir hier in Siegen im Jung-Stilling-Krankenhaus auch in der Abteilung für Neurochirurgie Systeme von der Firma Brainlab, die tatsächlich eben AR-Brillen zur Verfügung stehen, wo sich Operateure dann gemeinsam das Gehirn ansehen, sogar durch das Gehirn durchgehen, Tumore entdecken, Tumorschnitte vorplanen können und das dann automatisch in das eigentliche Operationssetting, wo dann wiederum AR zum Einsatz kommt, um eben dem Operateur, wenn er durch das OP-Mikroskop schaut, die tatsächliche präzise Lage des Tumors dann auch entsprechend einzuspiegeln. Also AR, also erweiterte Zusatzinformationen zum realen Situs, die sind in der OP-Durchführung und Planung schon relativ weit im Einsatz, auch im kommerziellen Bereich zu bekommen.
Was darf ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt als Einrichtung sage, okay, ich möchte VR anschaffen oder ich möchte es auch in der Ausbildung anbieten, was kommen denn da für Kosten auf mich als Einrichtung zu?
Also da würde ich mal sagen, die medizinischen Einrichtungen, die wir kennen, also unabhängig davon, ob es die Kliniken sind in ihrer Praxis oder die medizinischen Fakultäten, die sind größere Summen gewohnt. Ich hatte ja gerade schon gesagt, eine im Consumer-Bereich nutzbare VR-Brille kostet nur noch wenige 100 Euro. Die bekommt man für 200, 300 Euro. Also das heißt, für 10.000 Euro hätte ich schon mal einen Satz für eine 30er Studierendengruppe. Und dazu kommt natürlich etwas an Rechneraufwendungen, damit ich eben tatsächlich die ganze Geschichte steuern kann. Aber das ist eben sehr viel überschaubarer, wenn man bedenkt, dass man bei Medizintechnik immer gleich im Millionenbereich ist. Also ich glaube, die Kosten sind, wenn es um die Einführung von VR geht, keineswegs ein limitierender Faktor.
Eher vielleicht ein kostensenkender Faktor? Oder?
Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, weil ich kann hier natürlich auf eine sehr preisgünstige Art und Weise Trainingssituationen herbeiführen. Wir haben, und das können wir uns hier gleich auch nochmal gemeinsam ansehen, wir haben ja auch hier in Siegen ein sogenanntes Skills Lab. Skills Labs sind Trainingsräume für Medizinstudierende, in dem medizinische Handlungen anhand von anatomischen Modellen erprobt werden können. Da gibt es also richtige Modelle, denen kann man Spritzen setzen, denen kann man Blut abnehmen, die kann man abhören, kann man also Auskultation betreiben und kann Herztöne hören. Diese Modelle sind ziemlich teuer. Also so ein Auskultationstrainer, wie wir den auch haben, der kostet gut und gerne auch mal 15.000, 20.000 Euro. Davon beschafft sich auch eine größere medizinische Fakultät nur relativ wenige. Ja, natürlich mit dem Effekt, dass man eher wenig Studierende damit ausbilden kann oder tatsächlich sehr viel Geld ausgeben muss. Wenn man jetzt eine AR-Unterstützung hat, also diese Stationen zusätzlich eben auch mit Augmented Reality nachbilden kann, dann kann man natürlich sehr viel mehr Studierenden erstens den Zugang dazu ermöglichen, eben mit den geringen Kosten, die ich ja gerade schon genannt habe. Und man kann natürlich auch die Trainingsintensität erhöhen. Weil realistisch kommt natürlich in einer größeren medizinischen Fakultät jeder Studierende auch höchstens mal in einem Semester mal eine Viertel oder eine halbe Stunde an so einen Auskultationstrainer. Wenn er ein AR-Modell davon hat, das kann er zu Hause erproben, wann immer er möchte, so oft immer er möchte. Das ist also permanent verfügbar. Und wie gesagt, erweitert also die Trainingsmöglichkeiten immens bei ganz geringen Kosten.
Ich stehe jetzt hier im Skills Lab und habe gerade die Anwendung Skills Lab Plus mal ausgetestet. Eine XR-Brille. Ich habe da ein Menü vor mir gesehen und konnte da dann verschiedene Organe im Körper, ja, musste ich dann suchen an einem menschlichen Körper, der mir auch angezeigt wurde, wo ich dann mich ein bisschen durchklicken konnte auf der Muskelebene, Skelettebene, Organebene und dann konnte ich dann die einzelnen Körperteile, die mir da angezeigt wurden, dann suchen und anklicken. Also ein klassischer Ausbildungsbereich, in dem wir uns jetzt hier befinden. Wird sowas auch schon genutzt in der Art?
Also wir nutzen es in Siegen. Also unsere Eigenentwicklung zu testen. Das ist, wie gesagt, Eigenentwicklung aus unserem eigenen Hause. Wir haben diese SkillsLab Plus Anwendung im letzten Durchlauf mit unseren Studierenden, die ja als reguläre Lehrveranstaltung immer wieder eben auch in diesem SkillsLab aktiv sind, getestet und evaluiert, haben zunächst mal eine rein funktionelle Evaluation gemacht und werden jetzt demnächst eigentlich auch mal die Akzeptanz überprüfen in einer weiteren Studie, die wir mit unseren Studenten machen wollen. Das ist zunächst jetzt mal hier eine Eigenentwicklung von uns, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber da sind wir natürlich offen und auch interessiert daran, das eben auch weiter zu verbreiten. Ich glaube, das ist eine gute Chance für alle Betreiber ähnlicher Trainingslabore wie unser SkillsLab, um da eben zusätzliche Möglichkeiten bei ganz geringen Kosten zu etablieren. Aber ich weiß nicht, also kommerziell ist sowas noch nicht verfügbar.
Im Vorhinein haben wir schon ein bisschen gesprochen, da haben Sie ja auch erzählt, dass viele Studierenden ja auch daran mitwirken und dass die Besonderheit hier vor allen Dingen in Siegen Mediziner und ITler auch zusammenarbeiten. Was ist Ihre Erfahrung, was bringt das für die Entwicklungen auch später?
Ich glaube, eines der Grundprobleme, was wir derzeit haben, wenn es um Digitalisierung im Medizinbereich geht, ist die Tatsache, dass die Entwickler der digitalen Tools und die Anwender, also die Mediziner an sich, ein Stück weit aneinander vorbeireden. Was daher kommt, dass sie einen völlig unterschiedlichen Erfahrungs-, Anwendungs- und Ausbildungshintergrund haben, der jeweils natürlich auch dazu führt, dass sie andere Problemlösungsstrategien verfolgen. Das Ergebnis ist, dass seitens der Ärzte, mit denen wir ja viel reden, häufig beklagt wird, dass die Funktionsweise von Werkzeugen, auch von komplexen Benutzungsoberflächen, wie man sie bei medizintechnischen Geräten ja heute hat, überhaupt nicht der Denkweise der Ärzte entspricht. Und das führt zu geringer Produktivität und vielfach eigentlich auch zu Frust beim Einsatz, weil es eben sehr für Ärzte, die anders denken als Informatiker, sehr schwer ist, solche dann nicht richtig angepassten Oberflächen zu benutzen. Die Idee, die wir hier haben, ist schon sehr früh im Studium unterschiedliche Professionen, also IT-Entwickler auf der einen Seite, Medizinstudierende auf der anderen Seite zusammenzubringen, gemeinsam Entwicklungen von solchen IT-Lösungen durchführen zu lassen und somit auf der einen Seite den IT-Entwicklern die Denkweise der Ärzte nahezulegen, auf der anderen Seite aber den angehenden Medizinerinnen und Medizinern auch einen Einblick in die Schwierigkeiten und die Fehlermöglichkeiten, die solche IT-Systeme immer mit sich bringen, zu geben, sodass man wechselseitig ein besseres Verständnis dafür hat.
Wie sehen denn die Rahmenbedingungen aus, also dass VR auch in der Ausbildung genutzt wird? Also werden Einrichtungen dafür gefördert? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also momentan ist es viel Eigeninitiative von universitären Lehrstühlen und Universitäten, auch Universitätskliniker, das zu machen. Es gibt im Bereich digitale Hochschule erste Förderprogramme, die in dieser Richtung ausgelegt sind. Ich glaube, ich hoffe, wir werden mehr davon sehen. Also unsere Prorektorin für Lehre hat letztens auch schon mal mitgeteilt, dass auch davon auszugehen ist, dass wir in diesem Bereich in den nächsten Jahren weitere Förderung sehen werden. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, dass man machen kann. Also ein Ziel müsste ja tatsächlich sein, dass man all diese Initiativen, die man hat, ein Stück weit auch zusammenführen kann, um sowas zu schaffen, was man vielleicht als VR, AR Klinik bezeichnen könnte, wo man eben all diese verschiedenen Möglichkeiten, die wir sehen, von den Skills Labs bis hin zu den Trainingsszenarien für verschiedene Operationssettings bis zu Trainingsszenarien zum Beispiel für Pflege auf Stationen, dann in einem großen gemeinsamen VR-AR-Baukasten zur Verfügung hätte und das dann eben sehr umfassend dann auch in der Ausbildung von Medizinern oder auch Pflegekräften zum Einsatz bringen könnte. Also das wäre so eine Vision hinsichtlich der Ausbildung und Lehre, die ich an dieser Stelle hätte.
Bringen wir das Ganze jetzt nochmal so zu einem runden Abschluss. Was meinen Sie, was müsste denn in Deutschland passieren, dass VR auch in die Versorgung stärker reinkommt?
Ja, ich glaube, man müsste zunächst mal die Technik als solche noch ein bisschen bekannter machen. Also es gibt immer wieder einige Protagonisten, die sich damit beschäftigen. Wir haben ja mehrfach jetzt schon erwähnt, dass zum Beispiel im Bereich der Neurochirurgie AR schon vielfach eingesetzt wird. Also da ist es auch in der Ärzteschaft bekannt. Ansonsten müsste man eben tatsächlich versuchen, solche Anwendungen auch zunächst mal in der Versorgung erstmal bekannt zu machen. Und ich glaube, dann fällt es auch relativ leicht, ganz konkrete Projekte miteinander zu unternehmen. Einige der Anwendungen, die wir hier gezeigt haben, machen wir eben auch in Kooperation mit den Kliniken hier vor Ort und schaffen es eben auf diese Weise, die Ärzte von dem Sinn, von dem Nutzen und auch von der einfachen Handhabung der Technik zu überzeugen. Und ich glaube, das wären die ersten Schritte, die erforderlich sind, um das weiter in die Versorgung zu bringen. Und dann bräuchte man natürlich zusätzlich eben auch tatsächlich das Potenzial, das in der Versorgung breit verfügbar zu machen. Also das heißt, die im VR-AR-Bereich durchaus relativ aktive Gründerszene, die sollte man tatsächlich noch mal ein bisschen befeuern, auch vielleicht mit geeigneter Gründungsförderung in diesem Bereich, sodass wir da eben auch höheres Potenzial haben, überhaupt solche Tools eben in der Fläche auszurollen.
Was denken Sie, wie wird sich der Markt entwickeln? Wird es noch weitere Innovationen geben in den nächsten Jahren?
Ich bin da fest von überzeugt. Wobei meiner Meinung nach der Antrieb für die weitere Entwicklung in diesem Bereich, also im Bereich VR insgesamt, gar nicht mal unbedingt aus dem Gesundheitsfeld kommt. Also da ist die Gaming-Industrie immer noch so enorm stark und die sind da enorme Protagonisten bei all dem, was sich mit den virtuellen Techniken beschäftigt. Und das ist meiner Meinung nach erst am Anfang. Also das wird sich auf jeden Fall weiter verbreiten und das driftet dann natürlich auch in die medizinischen Anwendungen mit hinein und wird wahrscheinlich diesen Anwendungsbereich auch mitreißen.
Aus welchen Ländern kommen denn momentan so die größten Entwicklungen?
Also unserer Wahrnehmung nach sieht es so aus, als ob da momentan die Europäer durchaus führend sind. Es gibt viele kleine Firmengründungen in Deutschland, auch in den Niederlanden zum Beispiel, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die hoch innovativ sind, die also wirklich neue innovative Ansätze eben sehr schnell versuchen, an den Markt zu bringen. Und ich glaube, da sind die kleinen Unternehmen, die sich da bilden, sehr viel flexibler und schneller als zum Beispiel die großen wie Meta, die sicherlich auch in dem Bereich unterwegs sind. Aber die dann doch als, ich sag jetzt mal, große Schlachtschiffe je wesentlich weniger mobil und wesentlich weniger dynamisch agieren können als die kleinen. Also ich habe da an der Stelle eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, da sind wir hier mit den Entwicklungen, die wir in Europa sehen, ziemlich gut dabei und haben gute Chancen, eben da mit innovativen Techniken das auch voranzubringen.
Spinnen wir jetzt nochmal ein bisschen rum. In 10 Jahren, wo stehen wir mit der VR in der Versorgung?
Ich glaube, in der Versorgung werden wir in 10 Jahren an einer Stelle sehen, wo wir wenige Operationen noch erleben, bei denen nicht AR zum Einsatz kommt. Weil man eben gerade im Operationssetting damit sehr nützliche Dinge machen kann, indem man eben tatsächlich mit Hilfe von AR präoperative Planung auf den eigentlichen operativen Kontext direkt und unmittelbar übertragen kann. Also das wird der eine Bereich sein, wo sich das wirklich durchsetzt, weil da liegen die Vorteile auf der Hand, wenn die Technik erstmal bekannt wird und die Zugangsängste, die man zu sowas hat, sich auch gelegt haben, wird sich das garantiert in der Fläche durchsetzen. Da bin ich also ganz sicher. Ich bin mir auch sicher, dass ein sehr großer Teil der Ausbildung nicht nur von Medizinern und Medizinerinnen, sondern auch von Pflegekräften mit VR- und AR-Unterstützung in 10 Jahren ausgestattet sein wird. Und das wird also so die Standard-Ausbildungstechnik sein.
Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass ich heute hier sein durfte, dass Sie mir so viel gezeigt haben im AR- und VR-Bereich. Und ja, wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die Zukunft.
Ja, herzlichen Dank für die guten Wünsche. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und für die Möglichkeit, unsere Forschungen und Entwicklungen auf diese Weise ein wenig bekannter zu machen.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
VR und AR in der Medizin. Über Einsatzmöglichkeiten haben wir heute im Podcast gesprochen. Ich persönlich fand es sehr spannend zu sehen, was mit VR doch alles möglich ist. Ich habe noch sehr viel mehr Anwendungen ausprobiert, die es jetzt gar nicht in den Podcast geschafft haben. Zum Beispiel eine Anwendung zum Thema Demenzprophylaxe. Herr Professor Brück hat es kurz erwähnt. Da habe ich ein Memory-Spiel gespielt und hatte neben der VR-Brille auch noch eine Weste an, die mir entsprechende Signale gegeben hat, wenn ich eine Karte richtig aufgedeckt habe oder eben nicht. Zusätzlich gab es auch noch akustische Reize, alles vor dem Hintergrund verschiedene Lerntypen anzusprechen, zum Beispiel visuelle oder auditive. Einen Link zur Professur packe ich in die Beschreibung, da gibt es dann auch nochmal hintergründigere Infos zu den Projekten, zum Beispiel zu Antares, was wir auch in diesem Podcast vorgestellt haben. Und wie immer sage ich, danke fürs Zuhören, wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben und beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss!